Zunächst einmal habe ich Grüße aus der FEG Donau-Eschingen mitzubringen, war ich am letzten Sonntag, und eine Gemeinde, die ich nicht kannte, wo ich niemand kannte. Und dann habe ich da zu Beginn erst einmal drei Fragen zur Geschäftsordnung gestellt. Die erste Frage war, ob ich Sie mit Du und Ihr anreden dürfe, wo ich doch niemand kenne. Waren Sie alle dafür? Ich hoffe, dass das hier auch so ist. Und dann habe ich gefragt, ob der Prediger, denn wenn es so heiß ist, auch sein Jackett ausziehen darf. Waren Sie auch mit einverstanden? Und dann habe ich Sie gefragt, wie lange man den predigen darf. Mindestens 20 Minuten, höchstens 20 Minuten. Und als ich Ihnen dann sagte, in Osteuropa geht es nicht unter 45 Minuten, da waren Sie alle einverstanden mit mehr als 20. Vorhin haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen. Und bei näherem Hinschauen findet sich das ganze Evangelium darin abgebildet. Vom Schöpfervater über den Sohn bis hin zum Heiligen Geist. Wir nehmen das zwar als Bekenntnis, das ist auch richtig, aber was dort drin steht, sehen wir wirklich, ist alles enthalten, was zum Evangelium gehört. Und das hat mich bewogen, dass wir das einmal miteinander lesen, aber auch beten. Im Neuen Testament nun kommt der Begriff Evangelium über 100 Mal vor und das bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft. Das ist uns allen bekannt. In einer Auslegung zum Galaterbrief habe ich jedoch gelesen, dass das Evangelium verschiedene Bedeutungen hat oder haben kann. Die erste ist das Evangelium des Sieges. Jesus Christus kam, starb für die Sünden der Welt, erstand von den Toten, brachte die Rechtfertigung für alle, die sich ihm ausliefern. Das zweite, das Evangelium vom Reich Gottes, von den Propheten schon im Alten Testament verkündigt, von Jesus Christus bestätigt und kommend mit seiner Wiederkunft. Und drittens, das ewige Evangelium, Verkündigung des göttlichen Gerichts über diese Welt mit ihren Fürsten. Nun kann man sagen, es gibt ja drei verschiedene Evangelien. Das ist nicht so. Das ist das eine Evangelium mit seiner Verschiedenartigkeit, aber in seiner Gesamtheit dafür gegeben, dem von Gott getrennten Menschen das Gnadengeschenk der Erlösung aus diesem gottlosen Zustand anzubieten. Und dieses Evangelium soll im Auftrag Jesu in alle Welt getragen werden. Das Evangelium des Sieges. Darum wollen wir uns heute einmal einer Frage mal nachgehen, wie kam nun das Evangelium zu den Menschen und welche Auswirkungen hatte es? Betrachten wir dazu mal Auszüge von zwei biblischen Berichten aus der Apostelgeschichte. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Zunächst Kapitel 2, ab Vers 14 aus der Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung: Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Und dann folgt die Auslesung der Schrift, ausgehend vom Alten Testament, das sie ja alle kannten, bis zu dem, wer Jesus Christus war, was mit ihm geschah und warum das so geschehen musste. Nun lesen wir weiter ab Vers 37. Von diesen Worten, also von seiner Predigt, waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir tun? Fragt sie Petrus und die anderen Apostel. Kehrt um, erwidert Petrus, und lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tage dazu. Gewaltig. Das ist der Bericht von der ersten Versammlungsevangelisation, der erste große Jansteam-Evangelisation. Riesenzelt. Dort in Jerusalem, wo die Menschen dort alle versammelt waren wegen Pfingsten. Nun, der zweite Bericht ist der erste Bericht von der persönlichen Evangelisation. Auszüge aus dem Bericht von dem Kämmerer aus Äthiopien. Dieser Kämmerer war ja nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Ich habe mich gefragt, wenn der kommt zum Anbeten, muss das wohl vielleicht ein Jude gewesen sein oder jemand, der was von diesem Gott der Juden wusste. Er kam, um anzubeten. Er kauft sich dort eine Bibel in Form der Tora-Rolle vom Alten Testament. Auf dem Heimweg nach Äthiopien las er halblaut vor sich hin den Propheten Jesaja, was er natürlich so nicht verstehen konnte. Ein Engel des Herrn gibt ihm nun den Befehl, zu einer bestimmten Stunde an eine bestimmte Straße zu gehen. Dann leitete ihn der Geist Gottes weiter und spricht zu Philippus, Apostelgeschichte 8, ab Vers 29. Ah ja. Lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte den Mann halblaut aus Jesaja lesen. Er fragte, verstehst du denn, was du liest? Wie soll ich das können, erwiderte dieser, wenn es mir niemand erklärt. So bat er Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus, sag mir bitte, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden. Er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus. Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. Hier gibt es Wasser, sagte der Kämmerer. Was steht meiner Taufe noch im Wege? Da spricht Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er ließ den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Verkündigung des Evangeliums. Wir spüren schon ein wenig, was da alles mit zusammenhängt. So war es mit dem Beginn der Ausführung des Missionsbefehls und es begann in Jerusalem und Umgebung. Dieser Auftrag wurde über die Jahrhunderte hinweg auf verschiedenste Weise ausgeführt und ist auch heute noch unverändert so geblieben. Dieser Auftrag, dieses Siegerevangelium zu verkündigen. Die große Siegesbotschaft nach Römer 1, 16, Vers 17 ist das Evangelium, die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und hier müsste man schon mal einsetzen, was ist denn Glaube? Da reicht jetzt die Zeit nicht dazu. Bei dem Kämmerer war es, der Kämmerer legte das Zeugnis ab, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Daraufhin taufte ihn der Philippus. Nun wieder drei berühmte Punkte in so einer Predigt. Das Evangelium, Punkt 1, will verkündigt und gehört werden. Es will verstanden und geglaubt werden. Und es will bezeugt und gelebt werden. Das Evangelium will verkündigt, gehört werden, verstanden und geglaubt werden, bezeugt und gelebt werden. Zum ersten Punkt. Das Evangelium will verkündigt und gehört werden. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Evangeliums. Wie sollen Sie aber das Evangelium hören, wenn Sie keine Verkündiger dafür haben? Was sollen Sie aber verkündigen, wenn Sie selber nicht daran glauben? Petrus, gerade erst mit dem Heiligen Geist erfüllt von Pfingsten her, verkündigte das Evangelium als Predigt und viele aus der Menge hatten gehört. Gehört. Philippus, vom Heiligen Geist geleitet, verkündigte das Evangelium im persönlichen Gespräch und der Kämmerer hatte auch gehört. Sie saßen ja gemeinsam auf dem Wagen. Der konnte ja dann mit ihm wunderbar reden. Hatte gehört. Aufgabe vollmächtiger Verkündigung ist es, das Evangelium zu predigen. Das Evangelium in seiner vollen Vielfalt. Ich sage jetzt nicht, es ist ein bisschen ein Reizwort, das volles Evangelium. Aber das Evangelium in den Punkten, die ich vorhin auch genannt habe, was das Evangelium nun alles ist, des Sieges, des Reich Gottes und des ewigen Evangeliums, das gehört in eine Evangeliumspredigt hinein. Das rechte Hören ist nicht menschliches Tun. Es wird vom Geist Gottes geschenkt. Mit den Ohren hören wir vieles. Was aber wirklich zu Herzen geht, ist nicht alles, was wir hören. Wo kämen wir hin? wird vom Geist Gottes gewirkt, den Hebräer sagt, lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Evangelium zu hören mit den Ohren ist eine Seite, aber ins Herz hinein zu bekommen, das ist Sache des Geistes Gottes. Aber es will gehört und verstanden werden. Verstehst du auch, was du da liest? Sehr gute Frage. Hast du es verstanden, was du gelesen hast? Nein. Das ist eine ehrliche Antwort. Und dann kriegt er das Evangelium in einer Weise aber dargelegt, wie es wahrscheinlich selten geschehen ist. Der zweite Punkt. Das Evangelium will verstanden und geglaubt werden. Nach der Pfingstpredigt von Petrus geschah Folgendes. Von diesen Worten war die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir tun? Fragten sie Petrus und die anderen Aposteln. Auch der Kämmerer war tief betroffen, nachdem der Philippus ihm das ganze Evangelium erklärt hatte. Und was bekennt Petrus in Johannes Kapitel 6 auf die Frage Jesu, ob sie, die Jünger, auch weggehen wollen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt, das Evangelium will verstanden und geglaubt werden. Wohin sollen wir gehen? Was du uns zu sagen hast, das wollen wir verstehen und wir haben es verstanden. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das Evangelium will treffen, will durch Mark und Bein gehen, will zu einer inneren Entscheidung führen. Dazu will es gelehrt, verstanden und geglaubt werden. Ich hatte mal ein Prediger vor vielen Jahren noch in meiner alten Heimat zu uns gesagt, oder zu mir gesagt, wenn da gepredigt wird und es reißt die Leute nicht vom Stuhl, dann war deine Predigt nicht gehaltvoll. Müsst ihr jetzt nicht alle aufspringen. Aber versteht ihr, wenn es nicht trifft, es muss durch Mark und Bein gehen. Sie waren zu innerst berührt, es ging ihnen durchs Herz, schreibt Luther. Bei den Anfängsten, es ging ihnen durchs Herz. Wenn es nicht durchs Herz geht, bleibt es nur im Kopf hängen. Das Evangelium will verstanden und geglaubt werden. Das ist auch wichtig, dass es da Bibelstunden zugibt, dass da Belehrung geschieht, dass da, ja, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr. Nicht die Hälfte hat man mir gesagt, wird es mal heißen im Himmel. Dritter Punkt, und das ist mir eigentlich der wichtigste, das Evangelium will bezeugt und gelebt werden. Was sollen wir tun, war die Frage der Jerusalemer dort. Was sollen wir tun? Kehrt um, erwiderte Petrus, und lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Ich habe deswegen auch extra diese Übersetzung gewählt. Vielleicht denkt ihr, was hat er da für eine Übersetzung? Neue evangelistische Übersetzung. Dort steht das hier so drin. Lasst euch im Namen von Jesus auf die Sündenvergebung hintaufen. Auf die Sündenvergebung hintaufen. In anderen Übersetzungen meistens heißt es, zur Vergebung der Sünden taufen. Denkt mal nach, ob das stimmt. Wenn das stimmen würde, boah, wäre tragisch. Weil ihr Vergebung erfahren habt, lasst euch taufen. Bei dem Kämmerer war das so. Als sie so dahin fuhren, kamen sie an ein Gewässer. Hier gibt's Wasser, sagte der Kämmerer. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Woher wusste denn der Kämmerer, dass da etwas zu taufen wäre? Woher wusste der das denn? Der sieht dort Wasser und will getauft werden. Woher wusste der Kämmerer, dass er sich taufen lassen sollte? Philippus hat ihm das ganze Evangelium erklärt und da war die Taufe mit dabei. Das ganze Evangelium beinhaltet auch die Taufe. Philippus sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und da sagt Philippus, komm, jetzt wirst du getauft. Aufgrund dieses Zeugnisses wirst du getauft. In beiden Fällen war die erste Reaktion auf die Errettung getauft zu werden. Das zeigt uns, dass die Lehre von der Taufe Bestandteil der Verkündigung ist. Nun spanne ich mal einen Bogen zu heute. Von damals einen weiten Bogen zu heute. Ich kenne nicht all die kirchengeschichtlichen Entwicklungen, darum geht mir es auch nicht. Sondern einfach mal fragen, wie ist das heute? Am Evangelium hat sich nichts geändert, denn es bleibt in alle Ewigkeit. Und damit hat sich auch an dem Wege zur Errettung nichts geändert, er bleibt auch unverändert. Wie werde ich ein Kind Gottes? Bleibt unverändert. Diese Lehre ist einfach klar. Jesus allein ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als ausschließlich durch ihn. Das ist klar und geblieben auch heute noch. In einem herrscht jedoch so manche Verwirrung unter den Gläubigen unserer Zeit, und das ist die Taufe. Ein heißes Thema, ich weiß das. Ich habe den Markus gefragt, ob nicht mal in der Gemeinde darüber gesprochen werden sollte. Und er sagte mir, ja, wenn du willst, tu das. Puh, und dann wollte ich das. Habe ihm auch geschickt, was ich da so an Gliederung habe. Hat er gesagt, prima, mach das. Bei dem, was wir jetzt bis jetzt betrachtet haben, war das ganz klar. Das Evangelium wurde verkündigt, gehört, angenommen und beginnend mit der Taufe auch gelebt. Das Erste, was da war, Jerusalem beim Kämmerer. Sofort wurde es ausgelebt in der Taufe. Weil sich das bis heute im Grunde nicht geändert hat, möchte ich da näher drauf eingehen. Es ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist doch der Standard in unserer Gemeinde. Ich glaube, das ist der Matthias. Ne? So wird es in unserer Gemeinde doch auch gehandhabt. Was hat es nun auf sich mit dieser Taufe? Sie ist zunächst einmal das öffentliche und wortlose Bekenntnis eines Glaubenden. Das öffentliche und wortlose Bekenntnis eines Glaubenden. Wir legen oftmals viel Wert auf das verbale Bekenntnis, dass ich sage, ich bin zum Glauben gekommen, habe Sündenvergebung und all, mit dem Munde. Hier wird nichts gesprochen, hier wird nur etwas getan. Das wortlose Bekenntnis. Wer sich taufen lassen will, zeigt damit an, ich will etwas bekennen, aber ohne Worte. Der Täufling will in der Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekunden, dass er an Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter glaubt. Das war das, was der Philippus den Kämmerer fragte. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Taufe nicht erlaubt ist, wenn die Voraussetzung des Glaubens nicht erfüllt ist. Wer nicht glaubt, kann nicht getauft werden. Oh. Der Kämmerer antwortete, ich glaube, dass Jesus der Gottessohn ist. Wenn jemand dieses Bekenntnis nicht ablegen kann, weil er noch ein Baby ist oder weil er die wirkliche Glaubensüberzeugung nicht hat, dann ist seine Taufe nichts anderes als ein leeres Zeremoniell. Wer sich taufen lassen will und nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der kann es getrost sein lassen. Jesus sagt selber, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Es geht allein um den Glauben zunächst. Wenn der da ist, folgt normalerweise die Taufe. Auf den Glauben, den Herzensglauben kommt es also an. Viele Menschen berufen sich auf ihre Taufe, die sie als Baby empfangen haben, weil es sich so in der Kirchengeschichte entwickelt hat. Und bei mir ist das genauso gewesen. Als ich dann zum Glauben kam, zum lebendigen Glauben kam, kam die Frage, ja, was ist denn nun? Da bin ich über Römer Kapitel 6 gestolpert. Was dort steht, das ist nicht für mich. Da bin ich nicht, da bin ich nicht. Da finde ich mich nicht in dem, was im Römer Kapitel 6 steht. Und dann wurde mir klar, dass es jetzt dran ist, diesen Glauben auch durch die Taufe zu bekennen. Leider werden da so früh wie möglich Kinder, Babys einer zeremoniellen Handlung unterzogen, manchmal sogar eine sogenannte Nottaufe durchgeführt, damit ja kein Baby ohne Taufe sterben sollte. Aber die Bibel lehrt nirgendwo, dass man durch den Ritus der Taufe gerettet wird. Das ist ein verheerender Irrtum, der Millionen von Menschen in die Irre führt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in Osteuropa, arbeitete ich in einer lutherischen Kirche. Und dann war ich an einem Sonntag dabei. Ich habe immer nach dem Gottesdienst eine Bibelstunde gehalten. So war das hat der Pfarrer mir das angeboten. Predigen durfte ich ja dort nicht. Nur ein Grußwort sagen. Und das war ja. Bibelstunde nach dem Gottesdienst. Im Gottesdienst hat er eine Konfirmation vollzogen. Zwei junge Leute standen da, wollten konfirmiert werden. Der eine junge Mann dort, der kam aus kommunistischem Hintergrund, atheistisches Elternhaus, war nicht getauft. Lutherische Gemeinde. Dann hat der Pfarrer ihn getauft dort, wie das in der lutherischen Kirche üblich ist. Und dann kam das für mich Erschreckende. Da hat er gesagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit bist du jetzt ein Kind Gottes geworden und deine Sünden sind dir vergeben. Ich wäre am liebsten aufgesprungen. Da steht der junge Mann dort und kriegt das gesagt und dann hat er ihn konfirmiert. Ich habe dann mit dem Pfarrer gesprochen, ganz lieb und zurückhaltend. Hat er gesagt, naja, man kann das auch anders sehen. Dachte, ist das in der lutherischen Kirche so? Habe ich dann hier zu Hause mal ein bisschen nachgeforscht, wie das so hier bei uns ist. Und festgestellt, das ist ja in der Kirchenlehre heute hier auch noch so, evangelisch wie katholisch. Nur es wird nicht so deutlich gesagt, der sagt es dort deutlich. Das ist die sogenannte Taufwiedergeburt. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann es doch nicht geben. Na, die Bibel lehrt uns, dass die Taufe ein Bild bzw. ein Gleichnis dafür ist, was im Inneren eines Glaubenden geschehen ist, was der Täufling in seinem Herzen erlebt hat. Das hatte ich nicht erlebt. Wie sollte ich das auch als Baby? Kam dann später. Durch die Taufe vermittelt der Täufling eine Botschaft an alle. Ich, das meint mein altes adamitisches Wesen, bin mit Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden, versiegelt mit dem Heiligen Geist. So lebe ich in der Erwartung der Wiederkunft Christi. Das Zeugnis des Glaubens des Täuflings. Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Und versiegeln mit dem Heiligen Geist. So lebe ich in der Erwartung der Wiederkunft Christi. Das ist das Zeugnis. Wer kann das abgeben? Wer kann dieses Zeugnis abgeben? Nur der es erlebt hat. Wirklich von Herzen erlebt hat. Das nächste wäre, der Täufling bezeugt damit zuerst, dass er die Vergebung seiner Sünden empfangen hat. Er bezeugt mit der Taufhandlung, dass er die Vergebung seiner Sünden empfangen hat. Das Taufwasser ist sozusagen ein Bild für die Reinigung von unseren Sünden, aber eben nur ein Bild und nicht die Reinigung selbst. Die geschieht allein durch den Glauben an das vergossene Blut Christi. Und das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Nur das ist Reinigung, nicht das Untertauchen ins Wasser. Wasser könnte uns ja körperlich, äußerlich reinigen. Petrus sagt deshalb auch ausdrücklich von der Taufe, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leibe abgewaschen, sondern es wird bezeugt, dass der Schmutz von der Seele abgewaschen ist. Aber indem wir in das Wasser wie in ein Bad steigen, bekennen wir, dass wir durch das Blut Jesu Christi gewaschen sind, von unseren Sünden und Vergebung empfangen haben, wie es auch Petrus in seiner Pfingstpredigt verkündigt. Ich habe etwas empfangen und das will ich bezeugen, Vergebung der Sünden. Und ich weiß, bei meiner eigenen Taufe dann, im weißen Gewand, hat man das Gewand, steigt damals, das war ein richtiges Taufbecken, steigt man da hinunter, weiß, auf der anderen Seite kommt man heraus wie ein begossener Pudel. Ja, alles nass. Da kommt man so richtig,
heraus, ja, so ist es. Ich habe Vergebung der Sünden und bezeuge das hiermit. Stehe hier vor euch wie ein begossener Pudel, weil ich Sündenvergebung habe. Da ist nichts mehr, was ich zu bringen habe.
Sie bewirkt eben keine Reinigung der und Vergebung, ist aber dafür ein Gleichnis. Und wer es erlebt hat, selber durchlebt hat, kann das bezeugen, ja, so ist es. Es gibt leider auch manche Taufvorgänge, die werden nur gemacht, damit jemand Mitglied einer Gemeinde wird. Ich weiß von einem, der hat sich taufen lassen, war nicht gläubig, nur weil er Mitglied der Gemeinde werden musste oder wollte. Das ist tragisch. Wenn ein Christ durch das Blut Jesu Christi Vergebung seiner Sünden empfangen hat, weil er das empfangen hat, darum unterstreicht er diese Wahrheit mit fester Gewissheit und lässt sich taufen. So wirkt die Taufe im Herzen der Kinder Gottes durchaus wie ein Siegel. Ich bin getauft. Ich habe mal an anderer Stelle nachgelesen, dass es sozusagen auch ein Schutz gegenüber den Angriffen des Teufels ist. Man vergisst das nur manchmal, ich auch. Dass ich ihm widerstehen kann und sagen, ich bin getauft. Ich habe bezeugt, dass ich Sündenvergebung habe, dass ich Jesus gehöre. Hau ab. Nicht vergessen. Wenn man es vergisst, kann es auch sehr schief gehen, ich weiß. Das nächste, was zum Ausdruck kommt, durch den Täufling, dass er zu Jesus Christus gehört. Wir haben das gesungen in den Liedern vorhin. Das heißt, der Gläubige bekennt in seiner Taufe nicht nur, dass Jesus sein Retter ist, sondern auch, dass er unauflöslich mit Jesus verbunden ist. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Huhu. Manchmal wird auch gefragt, warum muss man unbedingt in einer solchen Menge von Wasser getauft werden? Naja, das Wasser steht in dem Gleichnis der Taufe für ein Grab oder sogar für eine Art Gericht wie ein Grab. Petrus erinnert uns daran, dass Noah mit der Arche durch das Wasser der Sündflut hindurch musste. Und das Wasser der Sündflut war ein Gericht, das Tod mit sich brachte. Christus nun ist um unserer Sünden willen gestorben. Und wenn wir mit ihm sterben, sterben wir ebenso um unserer Sünden willen, nicht den leiblichen Tod. Wir sagen ja gut, wir haben am Kreuz Sündenvergebung empfangen. Ja, die andere Seite des Kreuzes ist aber auch, dass ich dort hänge und ich es für mich in Anspruch nehme, ja, ich bin mit Christus gestorben. Das kann man im Kopf zwar nachdenken und nachvollziehen, aber es muss eine Herzensangelegenheit werden. Ich bin mein altes Wesen, mein gottgetrenntes Wesen, ist mit Christus gestorben. Das nehme ich fest im Glauben. Christus ist um unsere Sünden willen gestorben. Wir sterben ebenso dann mit ihm. Wir erleiden also ein Gericht, insofern stellt das Taufbecken oder der Jordan oder der Rhein oder wo immer es sein mag, es ist wie an die Darstellung eines Grabes, in das wir versinken und in dem wir begraben werden, im Wasser. Es ist nicht so einfach, da reinzugehen. Manche halten sich die Nase zu, Angst vor dem Wasser. Der Pastor muss schnell wieder aufheben, sonst wird man da... Ja, nicht so einfach. Aber herauskommend. Oh. Dieses Verständnis wird durch den griechischen Urtext untermauert. Das griechische Wort für Taufen, Baptistein, da kommt übrigens der Ausdruck Baptisten her und heißt wörtlich übersetzt nicht besprengen, sondern untertauchen. Wörtlich übersetzt heißt das aus dem Griechischen untertauchen. Muss man einfach mal drüber nachdenken. Also noch einmal, die Taufe rettet nicht, sondern sie soll bezeugen, dass ich errettet bin. Durch die Taufe soll unserem Glauben öffentlich Ausdruck verliehen werden, nämlich, dass wir eins gemacht sind mit Jesus Christus, dass wir für immer mit ihm verschmolzen sind. Weiterer Punkt, was der Täufling bezeugt, dass er sein Leben Gott geweiht hat.
Als wir vorhin das gesungen haben im Lobpreis, habe ich gedacht, wie singen wir das doch so dahin? Mein Leben weihe ich dir, so ähnlich hieß das dort. Wie singen wir das dahin? Die Taufe spiegelt mein Herzensversprechen wider, dass ich ein gottgeweihtes Leben führen möchte. Ich sagte schon, man kann das sehr leicht vergessen, nicht mehr daran denken. Und das gottgeweihte Leben sieht dann manchmal so ganz anders aus. Ich möchte mich Gott hingeben, ich möchte Gott hingegeben leben und nicht mehr der Sünde dienen. Römer 12, 1, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Die Taufe ist also nicht nur ein guter Vorsatz, sondern ein klares Bekenntnis durch die Gnade Gottes und im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes ein gottgeweihtes Leben führen zu wollen. Hier geht es nicht um müssen. Zu wollen, ich will. Also ist die Taufe der Ausdruck und das Bekenntnis einer Lebensweihe. Mein Leben gehört Jesus. Ohne dass ich das mit dem Munde groß verkündigen und darlegen muss. Die Taufe bezeugt weiterhin die Eingliederung in den Leib Christi. Das geht aus Apostelgeschichte 2,41 hervor, nach Petrus' Botschaft. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, gerne annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tage hinzu zur Gemeinde. 3000. Da wäre ich gerne mal dabei gewesen, was da los war. Wer sich taufen lässt, muss wissen, dass durch die äußerliche Darstellung der Einverleibung in den Leib Christi bedeutet, Jesus hat sich taufen lassen als ein Beispiel und ein Vorbild für uns alle. Er hat sich taufen lassen, hätte das nie gebraucht. Hat es doch gemacht. Ein Vorbild, ein Beispiel. Folget mir nach, heißt auch das. Und wer sein Nachfolger sein will, wird sich gleichfalls taufen lassen. Jesus legt in seiner Taufe ein Bekenntnis ab. Und als er das tat, bekannte sich auch der himmlische Vater zu ihm. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme, ob akustisch oder nicht, oder nur im Herzen, darf ich vernehmen, wenn ich aus dem Taufbecken heraussteige. Denn es ist Gott wohlgefällig, wenn ich in der Taufe seinen Willen tue und seinen Vorgaben folge. Zusammenfassend kann man sehen, dass es sowohl bei der Pfingstpredigt des Petrus als auch bei dem Kämmerer aus Äthiopien so war, das Evangelium wurde gehört, wurde verkündigt, gehört, angenommen und beginnend mit der Taufe auch gelebt. So kann und darf und muss es auch heute noch sein. Nicht Diskussionen darum, was das eine nun sei, das andere und Begründungen, warum das so und so und so. Nein, ganz schlicht und einfach. Das Evangelium muss verkündigt werden, muss gehört werden, muss angenommen werden und gelebt werden. Und das beginnt eben mit der Taufe. Wie ging das damals weiter? Wie wurde das Evangelium denn nun gelebt? Wie fingen sie denn an, das zu leben? Als der Kämmerer mit dem Philippus wieder aus dem Wasser herauskam, entrückte der Geist den Philippus, der Kämmerer sah ihn nicht mehr wieder. Trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Voller Freude setzte er seine Reise fort. Das war das Gelebte, der Beginn des gelebten Evangeliums. Mehr ist uns von ihm nicht berichtet. Nach Pfingsten, sie hielten beharrlich in der Lehre der Apostel fest. An der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Freude, mit jubelnder Freude kamen sie zusammen. Wow, große Freude. Wer sich hat in diesem Sinne hat taufen lassen, der wird mir zustimmen, dass das so war und auch so ist.
Wenn auch jemand davor steht, möge sich ermutigt sehen, zur Tat zu schreiten. Zur Tat zu schreiten. Man kann nun sagen, ja, damals war das so. Wurde verkündigt mit allem, was dazugehört, und dann wurde getauft. Heute haben wir so ein Gemenge von Darstellungen der Taufe, was es nun ist oder was es nicht ist und was das nur sein kann und hin und her. Wir sind da irgendwie unterbelichtet. Wir halten das auch nicht so, wenn hier evangelisiert wird, kommt jemand zum Glauben. Nun leben mal weiter, nun leben mal. Gehen wir jetzt im Bibelunterricht und Glaubensgrundkurs und diese Dinge. Aber das Erste, was sein sollte, hier müsste das Taufbecken sein, hinein damit. Zum Glauben gekommen, ja, bezeuge es jetzt und hier durch die Taufe. Jetzt merkt ihr denken, oh, der Oswald spricht aber extrem. Ja, das tue ich. Vielleicht ist doch einer innerlich vom Sitz aufgestanden. Es war mir nicht einfach, euch diese Botschaft zu bringen, das gebe ich zu. Ich habe auch lange daran gearbeitet, immer wieder überdacht. Oh, aber so, denke ich, sollte es auch sein. Und wer noch Fragen hat dazu, darf mich gerne ansprechen, weil ich so gründlich das studiert habe. Darf mich gerne ansprechen. Alles, was ich weiß, dazu sage ich. Was ich nicht weiß, kann ich auch nicht sagen. Ich mache auch ein Angebot an die Hauskreise, einmal hineinzukommen, über dieses Thema zu reden. Bin gerne bereit dazu. Wer das möchte, alles ist offen. Ich danke euch fürs Mitgehen und beende mit einem Amen diese Predigt.